seid ganz herzlich gegrüßt zu diesem Gottesdienst, den wir feiern im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Reihen sind noch ein wenig gelichtet. Viele sind noch im Urlaub aus der Gemeinde. Dafür sind viele Gesichter, habe ich heute Morgen gesehen, die ich noch hier nicht so kenne. Und ich grüße euch und Sie ganz herzlich. Schön, dass Sie heute Morgen hier im Gottesdienst sind, in unserer Gemeinde in Körne. Für diesen Sonntag steht ein Bibelwort aus dem Propheten Jesaja im Alten Testament. Und mit diesem Bibelwort möchte ich euch herzlich grüßen. Es beschreibt den Auftrag, den der Prophet Jesaja von Gott bekommen hat für seine Verkündigung. Und dieses Wort, das wir jetzt hören, hat sich dann endgültig erfüllt in der Sendung Jesu. Der Geist des Herrn hat von mir Besitz ergriffen, denn der Herr hat mich gesalbt und dadurch bevollmächtigt, den Armen gute Nachricht zu bringen. Er hat mich gesandt, den Verzweifelten neuen Mut zu machen, den Gefangenen zu verkünden, ihr seid frei. Eure Fesseln werden gelöst. Mit diesen Worten beschreibt, wie gesagt, der Prophet Jesaja seinen Auftrag, und passend dazu finden wir im 2. Korintherbrief, wie der Apostel Paulus seinen Auftrag ganz kurz definiert hat, und auch das steht heute in der Tageslesung, ist Grundlage auch meiner Predigt. Paulus sagt, mein Auftrag besteht darin, euch, an euch, ein Mitarbeiter eurer Freude zu sein. Ein Mitarbeiter eurer Freude. Ich möchte mit uns beten und bitte Sie dazu aufzustehen. Wir danken dir, lieber Herr Jesus Christus, dass wir diesen Gottesdienst in deiner Gegenwart beginnen dürfen. Wir danken dir dafür, dass du uns gute Botschaft bringst und dass du nicht nur Worte gemacht hast, sondern ganz konkret Menschen geholfen. Und das setzt du fort bis zum heutigen Tag. Danke, Herr, wenn wir dieses Geheimnis erfassen durften oder noch erfassen dürfen. Darum bitten wir dich, auch mit diesem Gottesdienst, dass dein Wort uns erreicht und die Freude des Glaubens. Amen. Wir nehmen bitte wieder Platz und singen ein erstes Lied. Das Lied wird hier vorne angezeigt. Wenn man ein solch altes Kirchenlied singt, fragt ihr euch vielleicht, was ist das für ein antiquierter Text? Da ist plötzlich von Feuersbrunst die Rede und von Dieb und Räubern. Aber erinnert euch, vor 3 Wochen brannten urplötzlich 4 Häuser ab an einer Bahnstrecke in Solingen. Danke Gott, dass du uns vor dergleichen bewahrt hast. Wir hören auf die Informationen der Gemeinde. Mein Kollege Rolf Zyrus hat noch Urlaub, es sei ihm gegönnt, der währt aber nur noch 10 Tage bis zum 29. August. Am 5. September, das ist ein Mittwoch um 19.30 Uhr, treffen wir uns hier in der Gemeinde wieder zum Gespräch, Gemeinde im Gespräch. Und wir setzen das Thema fort, das wir begonnen haben am 17. April, nämlich zum Thema Sexualethik in unserer Gemeinde. Die Frauen dürfen sich freuen, denn sie denken in der Atempause darüber nach, dass es um Lieben geht statt um Siegen. Machtkämpfe erkennen und vermeiden. Da freuen wir uns alle. Und herzliche Einladung zu diesem Termin am Donnerstag, 6. September. Etwas voraus liegt das Gabenseminar. Das beginnt am 6. September, wird fortgesetzt am 13. und 20. September. Und dazu ist eine Anmeldung erforderlich. Auch das findet ihr auf der Rückseite der ausliegenden Zettel. Und die Anmeldung ist erforderlich bis zum 1. September. Die E-Mail-Anschrift findet ihr dort auf dem Zettel bei Martina Vogel. Am 15. September ab 14.30 Uhr feiern wir hier in der Gemeinde, das heißt hoffentlich bei gutem Wetter draußen, den Sommerausklang, Sommerfest am Körner Hellweg. Und dazu kann Sonja uns jetzt noch mehr sagen. Das hole ich dir.
Ja, guten Morgen. Ich habe da mal was mitgebracht. Die Fliegenklatsche erinnert mich zum einen an meinen Urlaub. Ich habe Urlaub auf einem Bauernhof gemacht, so einem echten Bauernhof mit Kuhstall. Da gab es sehr viele Fliegen. Ich habe sie aber eigentlich aus einem anderen Grund mitgebracht. Und zwar komme ich gleich drauf. Ihr findet hinten im Schriftenständer diese Einladungszettel zum Sommerausklangfest. Könnt ihr euch nachher alle mitnehmen und auch gerne weitergeben. Der Sommerausklang ist an einem Samstag und als das vor 2 oder 3 Jahren zum ersten Mal so war, habe ich mich gefragt, warum um alles in der Welt an einem Samstag? Wäre doch viel praktischer. Am Sonntag nach dem Gottesdienst sind wir sowieso alle hier, müssen nicht extra aus den verschiedenen Stadtteilen und Nachbarstädten nochmal anreisen. Und inzwischen habe ich aber verstanden, das hat was damit zu tun, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Das Sommerfest ist für uns als Gemeinde und es wird sicher wieder eine tolle Sache. Ich sage gleich noch ein paar Takte dazu. Es soll aber gleichzeitig auch sein für die Menschen hier im Stadtteil. Und wir haben letztes Jahr erlebt, dass sich tatsächlich Leute vom Aldi-Parkplatz weg einladen lassen auf ein Stück Kuchen, auf eine Tasse Kaffee, auf ein Grillwürstchen und ein bisschen Gespräche. Und ja, damit können wir unsere Gemeinde einfach hier auch bekannter machen, Hemmschwellen abbauen, dass die Leute merken, jo, hier sind nette Leute. Genau, das ist die 2. Fliege, die wir damit auch erwischen wollen. Und deswegen findet das Fest an einem Samstag statt, wenn der Aldi geöffnet hat und hier ja, viele Leute unterwegs sind, die man auch ansprechen kann. Ich finde, das geht dieses Jahr ganz besonders gut, denn es ist ein tolles Programm hier zusammengekommen. Sascha Lange, ein Illusionskünstler, Zauberkünstler hier aus Dortmund, wird eine Stunde seine Show machen mit und will uns mit Tricks und Illusionen hier verblüffen. Dann wird unter der Regie von einigen Leuten aus dem Crossover hier die Bühne geöffnet, um gemeinsam zu singen. Ganz unterschiedliche Lieder von Kinderliedern über Gospel-Kanons, was denen so einfällt, also eine bunte Mischung irgendwie. Und ja, es gibt Kuchen und Kaffee und Würstchen und das Ganze klingt aus mit einem Kulturabend. Da ist der Manuel Rolfing, den wir gerade schon gehört haben, beteiligt mit anderen Musikern aus Wuppertal. Das wird auf jeden Fall drinnen stattfinden, der Rest hoffentlich draußen. Und ich hoffe, dass ihr alle dabei seid, dass ihr vielleicht noch Leute mitbringt. Ja, das ist einfach Kinderprogramm gibt es natürlich auch im Garten, Spielstationen. Also außer dem Zauberkünstler, der natürlich für alle Generationen ist, sind die Kinder dann auch mit verschiedenen Spielstationen beschäftigt. Und Trödelmarkt steht hier drauf. Das war in unserem Planungstreffen noch gar nicht die Rede davon, aber es wächst und kommt immer noch was dazu. Also nehmt euch die Zettel mit, tragt euch selber ein, bringt noch Leute mit. Das wird eine schöne Sache.
Danke, Sonja. Am selben Tag, dem Samstag, dem 15.09., findet auch eine Fortbildungsveranstaltung statt vom Stern im Norden, ausgerichtet durch Wort und Tat im Dialog. Gut, Termine liegen manchmal ungünstig, aber das ist ja ein externer Termin, da können wir gar nichts dafür. Das Thema ist aber so bedeutsam, dass ich es hier ansagen möchte heute Morgen. Christliche Werte als Ansatz und Ziel von Bildungsarbeit. Draußen liegen Flyer aus, ihr könnt die mitnehmen, wer jetzt im pädagogischen Bereich in Kindertagesstätten oder im Schulwesen irgendwo dergleichen tätig ist, für den ist das, glaube ich, eine ganz prima Fortbildungsmaßnahme. Wen es interessiert und betrifft, nehme sich draußen am Infopoint bitte einen solchen Flyer mit. Gleich wollen wir gemeinsam Gott loben. Bevor wir das tun, hören wir noch gleich auf die Lesung und zuvor sammeln wir die Kollekte ein in aller Stille. Ich danke euch herzlich für das Geld, das ihr einlegt, weil dies ist für unsere Gemeinde sehr wesentlich. Wir finanzieren uns ja als Gemeinde ganz aus eigenen Mitteln, bekommen also keine Kirchensteuereinnahmen. Deswegen bin ich der Gemeinde dankbar, dass viele sich bereit erklärt haben, uns dauerhaft finanziell zu unterstützen durch einen Mitgliedsbeitrag. Aber diese Sammlungen, die wir hier sonntags durchführen, sind nicht lästiges Übel, sondern sind zur finanziellen Ausgestaltung unserer Gemeindearbeit sehr bedeutsam. Und deswegen danke ich an dieser Stelle auch ganz besonders einmal den Geschwistern, die unseren Gottesdienst hier besuchen und mit ihrer Kollekte, den ihr hier heute Morgen einlegt oder an anderen Sonntagen, unsere Arbeit ganz konkret und wesentlich unterstützt. Wir wollen im Ausgang des Jahres in einem geheizten Raum sitzen und derzeit wird deswegen unsere komplette Heizungsanlage im Haus umgebaut und diese Sammlung und auch die kommende ist dafür verwendbar, dass wir eben hier das Geld auch zusammenbekommen, um diese aufwendige Renovierungsmaßnahme durchführen zu können und dann werden wir im Winter hier auch nicht frieren. Herzlichen Dank. Wir hören auf den Lesungstext und zwar aus dem Philipperbrief Kapitel 1, 21 bis 26 und ihr findet diesen Text auf euren Blättern, die ihr am Eingang bekommen habt. Da schreibt der Apostel Paulus, denn Leben, das ist für mich Christus. Darum bringt Sterben für mich nur Gewinn. Aber wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Und deshalb weiß ich nicht, was ich wählen soll. Es zieht mich nach beiden Seiten. Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden und bei Christus sein. Das wäre bei weitem das Beste. Aber es ist wichtiger, dass ich hier noch ausharre, weil ihr mich braucht. Darauf baue ich und bin deshalb ganz sicher, dass ich euch allen erhalten bleibe. Dann kann ich euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Und ihr werdet euch noch viel zuversichtlicher dessen rühmen können, was Jesus Christus durch mich an euch getan hat, wenn ich wieder bei euch bin und unter euch wirken kann. Lass uns gemeinsam Gott loben und Christus, unserem Herrn, der gekommen ist, uns zu dienen. Ich bitte die Anbetungsgruppe nach vorne.
Als Arne das Thema für heute mir mitteilte per Mail, sagte er, ja, das kann irgendwas sein, was das Thema Freude beinhaltet. Ich dachte, naja, Freude ist doch ganz nett, das Wetter ist ganz gut, der Sommer ist toll, der Urlaub, entweder haben wir ihn hinter uns oder wir sind noch im Urlaub oder wir haben uns einfach ganz gut erholt. Da ist Freude sicherlich ein Thema, was wir auch gut unterstreichen können. Aber ich glaube, es ist mehr Freude, wenn wir hier über Freude nachdenken im Rahmen des Lobpreises und der Anbetung. Dann geht es eigentlich um die Freude, die wir in Christus haben, die eigentlich unabhängig von Wetter, auch unabhängig von meiner Lebenssituation, unabhängig von vielen anderen Dingen sind, die mein Leben tangieren und doch damit auch zusammenhängt, weil es Freude ist, die ich in Christus haben kann. Denn Christus ist unser Leben. Freude wohnt in deinem Haus. Leben füllt die Wohnung aus. Du selbst bist Ursprung allen Lichts, dein Haus ist hell, es fehlt an nichts. Und damit wollen wir beginnen.
Dieses Haus ist dein Haus, wirke hier, wie es dir gefällt. Haus zu dem Ort, wo du wohnst. Fühl dich frei, dringe ein in unsere selbst erschaffene Welt. Du sollst tun, was dir gefällt. Du sollst tun, was dir gefällt. Freude wohnt in deinem Haus.
Leben füllt die Wohnung aus. in mir.
Zeig mir, dass es dich wirklich gibt.
Ich bin gewiss,
dass du lebst,
du dich kennst und mich liebst.
Du
bringst mich zum Lachen, machst uns mein Herz singt.
Du
bringst mich zum Tanzen, meine Seele schwingt.
Ich komme
auf in deiner Gegenwart. Freude, die von innen kommt, innen kommt. Freude, die mir niemand nimmt, niemand nimmt. Herr, du machst mein Leben hell
mit dem
Licht deiner Liebe.
Etwas in mir sagt mir, dass es dich wirklich gibt.
Ich bin gewiss,
dass du liebst mich, kennst und mich liebst.
Thank you.
Seele sucht Heimat, mein Herz sucht Glück. Doch wo immer ich hingehe, geht's mal vorn, mal zurück. Ich seh nicht nach Frieden, was ich auch tu. Am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber. Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu.
Am Ende des Lebens
stehst du. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber, mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebespender bist du. Du tust im Inneren meiner Seele gut und du auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. Du tust dem Innern meiner Seele gut und du tust, was Balsam auf den Wunden tut. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere. Du tust dem Innern meiner Seele gut.
Du tust, was Balsam auf die Wunden tut und du suchst, wenn ich mich in mir verliere, ja, dann suchst du mich. Und Herr, wie oft suchen wir Freude einfach in uns, Freude in dem, was wir tun, Freude in den Situationen, Herr. Und doch gibt es eine Freude, die darüber hinausgeht, nämlich die, dass du mit uns bist, dass du mit uns unterwegs bist, dass du der Herr bist und dass dir nichts entgeht, dass du der ewige Gott bist, der eine Zukunft für uns vorbereitet hat, dass du der Gott bist, der uns abgeholt hat und der uns mitnimmt. Ja, und dass in dir Situationen unseres Alltags ihren Blick verlieren können, ihre Schwere verlieren können. Ja, dass Freude aufkommen kann an Stellen, wo es vielleicht gar nicht der Fall ist. Aber auch, dass Freude unterstrichen werden kann in dir, Herr, weil wir es genießen können und weil wir uns von dir beschenkt fühlen. Du bist der Herr und du bist bei uns, Herr, und das ist Grund zur Freude. Herr, das macht unser Leben reich und gibt unserem Leben tiefe Substanz und macht es zum Leben, das wirklich glücklich macht.
Du bist der Vater, der mich sieht, der jedes Haar gezählt hat. Du bist der Vater, der mich liebt, der mich für sich erwählt hat. Ich will dir schätzen, was du gibst, mich nicht daran gewöhnen. In allem Guten finde ich dich,
Mitarbeiter der Freude. Auf eurem Zettel findet ihr den Predigttext aus 2. Korinther 1, 19 bis 24. Ich lese die Verse vor. Denn Jesus Christus, der Sohn Gottes, den Silvanus, Timotheus und ich bei euch verkündet haben, war ja nicht Ja und Nein zugleich. In ihm ist das reine Ja Wirklichkeit geworden. Mit ihm sagt Gott Ja zu allen seinen Zusagen. Von ihm gedrängt und ermächtigt sprechen wir darum auch das Amen zur Ehre Gottes. Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt, auf Christus. Er hat uns gesalbt und uns sein Siegel aufgedrückt. Er hat seinen Geist in unser Herz gegeben als Anzahlung auf das ewige Leben, das er uns schenken will. Ich rufe Gott als Zeugen an, er soll mich zur Rechenschaft ziehen, wenn ich nicht die Wahrheit sage. Nur um euch zu schonen, bin ich nicht wieder nach Korinth gekommen. Denn ich betrachte mich nicht als Richter über euren Glauben. Meine Aufgabe ist es doch, zu eurer Freude beizutragen. Im Glauben steht ihr ja fest. Das Marktforschungsunternehmen Gallup veröffentlicht alljährlich einen Bericht über die Motivation und die Motivationsquellen der Mitarbeiter. In diesem Bericht wird dargestellt, wie Mitarbeiter sich in ihrem Unternehmen fühlen, wie sie mit ihren Kollegen klarkommen und vor allem mit den Vorgesetzten. Und es wird in diesem Index erhoben, die Motivationsbereitschaft und das Engagement und auch die emotionale Verbundenheit mit dem jeweiligen Betrieb oder Unternehmen, in dem Menschen tätig sind. Und ganz interessant ist, seit Jahren ist das Ergebnis ziemlich dasselbe, nämlich, dass rund 70% der Mitarbeiter eines Unternehmens emotional gering gebunden sind an dieses Unternehmen. Das heißt so viel, die Menschen gehen auf die Arbeitsstelle, ihr tut euren Job, aber ihr fühlt nun nicht die Masse dabei. Ich verdiene hier mein Geld und das ist gut so, aber wir müssen uns ja nicht gleich alle lieben. Um meinem Chef muss ich auch nicht um den Hals fallen. 70% der Arbeitnehmer emotional gering gebunden an ihr Unternehmen, gering gebunden an die Mitarbeiter und Vorgesetzten. Und so kann man ja fragen, war der Apostel Paulus auch auf Distanz gegangen, emotionale Distanz zu den Philippern? Unser Lesungstext, den wir eben hörten. Die Philippa war eine Gemeinde, die der Paulus im Jahr 50 gegründet hatte. Und diese Gemeinde lag ihm sehr am Herzen. Es war die einzige Gemeinde, von der er Geld annahm für seinen Missionsdienst. An anderer Stelle hat Paulus sein Geld selbst verdient. Er hatte sowas wie einen Minijob als Zeltmachter. Die Philippa, die Gemeinde, von denen er Geld nimmt. Und nun schreibt er dieser Gemeinde etwas doch Besonderes. Wie war es um seine emotionale Situation gestellt? Zumindest war Paulus emotional betroffen, wahrscheinlich auch emotional erschöpft. Denn wie kommt man sonst darauf, einen solchen Satz zu formulieren wie in Vers 23? Ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden. Wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt und sagt, also ich möchte am liebsten aus diesem Leben scheiden, gehen bei mir die Alarmglocken an. Dann frage ich, bist du suizidgefährdet und was können wir tun, um dir zu helfen? Sterben, sagt Paulus, bringt für mich Gewinn. Klingt nicht besser. Ich möchte bei Christus sein, das wäre bei weitem das Beste. War also Paulus emotional erschöpft, war er am Ende? Das wäre sehr leicht verständlich, denn diesen Philipperbrief hat er in einer sehr schwierigen Situation geschrieben, nämlich in Ephesus, und in Ephesus saß er im Gefängnis. Sicher keine schöne, keine angenehme Angelegenheit, vor allem eine lebensbedrohliche. Und jetzt merken wir, wenn Paulus das den Philippern schreibt, dann ist das kein Zeichen von emotionaler Distanz, sondern von ausgesprochener emotionaler Nähe. Denn wem erzählst du schon, wenn es dir schlecht geht? Wahrscheinlich nicht jedermann, sondern einem Menschen, zu dem du Vertrauen hast, in dem du in einem engeren, vielleicht in einem sehr engen Verhältnis stehst. Und so fährt Paulus dann fort und sagt, aber es ist wichtiger, dass ich hier noch ausharre, weil ihr mich braucht. Vers 24. Emotional verbunden mit den Philippern, das können wir wohl sagen. Aber wie stand es um seine Jesus-Beziehung von Paulus? Diese Gallup-Umfrage sagt ja, Mitarbeiter sind emotional ungebunden an ihre Chefs. Wer war der Chef des Paulus? Das war Christus. Wie war er ihm gegenüber gebunden? Es wäre ja gut verständlich, wenn man im Gefängnis sitzt und wenn man nichts mehr viel vom Leben zu erwarten hat, weil man mit dem Tode bedroht ist, dass man sagt, auf was habe ich mich da eingelassen? Und was bist du für ein Herr, der dieser Art für mein Leben sorgt und mir verspricht, bei mir zu sein? Jetzt sitze ich hier, liege in Ketten, erwarte ein Gerichtsurteil, möglicherweise den Tod. Und doch auch seinem Arbeitgeber Christus ist Paulus emotional verbunden und verpflichtet. Vers 22, wenn ich am Leben bleibe, kann ich noch weiter für Christus wirken. Für Christus wirken. In dieser Gallup-Umfrage und in anderen Untersuchungen gibt es ein wesentliches Element, um motiviert zu bleiben am Arbeitsplatz, und das ist das Moment der Selbstwirksamkeit. Selbstwirksamkeit bedeutet so viel wie, ich weiß, meine Arbeit zu tun, und ich tue die aus eigenen Stücken, mit eigenen Initiativen. Und das, was ich tue, kann ich gut, und ich sehe auch Ergebnisse und Erfolg meiner Arbeit. Hohe Selbstwirksamkeit bewirkt hohe Motivation. Und dazu sagt die Gallup-Umfrage nun auch etwas, nämlich, ihr ahnt es, der Großteil der Mitarbeiter will im Betrieb in erster Linie unauffällig sein. und zeigt wenig Eigeninitiative. Geht's dir auch so? Möglichst unauffällig deine Arbeit tun im Beruf, am Schreibtisch oder wo immer du tätig bist und wenig Eigeninitiative. Auffällig stellt der Apostel Paulus zum Thema Selbstwirksamkeit nicht seine Leistung, nicht sein Schaffen, nicht sein Bemühen in den Vordergrund, obwohl er sich dessen ja durchaus bewusst ist, wie wir das etwa im ersten Korintherbrief lesen können. Aber wenn er schreibt, was ihn mit den Korinthern verbindet, dann sind es nicht die Widersprüche, die sie auseinanderbringt und nicht seine Erfolge, die ihn motivieren. Die Erfolge sind es nicht, weiter mit den Korinthern zu arbeiten, ihnen weiter zu dienen, ihnen zu helfen. Seine persönlichen Erfolge sind es nicht. Und so verliert der Paulus auch kein Wort über seine Bildung, seine Fortbildung, seine Begabungen, seine Geistesgaben, seine Gemeindegründungen, seine Autorenschaft und, und. Von all dem redet Paulus in unserem Zusammenhang nicht. Wenn er über seinen Auftrag nachdenkt, dann ist dieser Auftrag uneigennützig. Nochmals der Philipperbrief 1,25. Ich kann euch helfen, dass ihr weiterkommt und die volle Freude erlebt, die der Glaube schenkt. Das ist das, was Paulus als Selbstwirksamkeit beschreibt. Ich kann euch helfen, dass ihr weiterkommt und Freude am Glauben erlebt. In Politik und Wirtschaft und in der öffentlichen Diskussion ist ganz viel von Werten die Rede. Und auch in Gemeinden ist das so. Und mit den Werten verbindet sich auch im Raum der Gemeinde ganz häufig der Begriff des Vorbildes. Aber was ist nun ein Vorbild des Glaubens? Noch einmal die Gallup-Umfrage. Emotionale Bindung wird im direkten Arbeitsumfeld erzeugt und der direkte Vorgesetzte ist dabei das A und O. Mit anderen Worten, als Vorbilder nehmen wir uns Menschen, zu denen wir eine gewisse emotionale Nähe verspüren. Vorbildern vertrauen wir mehr, als dass sie uns beeindrucken. Und ihre Argumente, die Argumente der Vorbilder sind von weit geringerer Bedeutung als ihre Beziehungsfähigkeit. Und deshalb sind natürlicherweise alle Eltern Vorbilder ihrer Kinder, denn die haben ja eine enge emotionale Bindung. Was soll ein Kind ohne Eltern? Die Werte, für die Eltern stehen, sind dabei allerdings relativ unerheblich. Die Eltern, die Kinder vertrauen ihren Eltern einfach deswegen, weil sie eben die Eltern sind und weil sie eine emotionale Bindung zu ihnen haben. Und deshalb glauben Kinder den Eltern eigentlich alles. Und Kinder übernehmen auch die Regeln der Eltern quasi ungefragt, jüngere Kinder. Und dafür ist eben entscheidend die starke Bindung, die sie zu den Eltern haben. Und mit fortschreitendem Alter, dann verändert sich diese Bindung und dann sind Eltern ganz überrascht. Und du bist es vielleicht auch. Einige haben eben gelacht und denen ist schon klar, was passiert. Kinder werden selbstständiger. Kinder machen sich ihre eigenen Gedanken. Und sie lernen vor allem die Meinung anderer kennen und finden darüber durchaus auch zu Überzeugungen, die den Eltern nicht entsprechen. Und jetzt bricht die Panik bei den Eltern aus. Meine Werte sind doch die richtigen Werte. Wie kann mein Kind heranwachsend sich andere Werte wählen? Nun, weil das Argument und die Werte gar nicht so wichtig sind, sondern die emotionale Bindung ist entscheidend. Und Jugendliche entwickeln zum Beispiel eine starke emotionale Bindung zu Gleichaltrigen. Und wenn die sich alle gerne eine rauchen, dann rauchen die mit. Auch die Älteren wissen, wovon ich spreche. Und das hat was damit zu tun, was diese Gruppe für sie emotional wichtig und bindend ist. Es ist es unser Wunsch, in Gemeinde Vorbilder des Glaubens zu haben. Und manchmal sind wir enttäuscht darüber, dass das nicht so richtig hinhaut, wie wir uns das vorstellen. Kinder finden durchaus zu eigenen Überzeugungen und Werten, die denen der Eltern nicht entsprechen. Und das läuft so rum und so rum. Haben die Eltern für diesen Fall einen schlechten Job gemacht? Nicht wenige auch in Gemeinde sehen das so. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass sich Eltern in unserer Gemeinde vor anderen Eltern verstecken, weil ihre Kinder nicht so geworden sind, wie man das erwartet, dass sie werden sollten. Und ich finde das sehr, sehr schade. Weil dahinter der Gedanke steht, diese Eltern haben einen schlechten Job gemacht. Und vielleicht sagst du auch für dich persönlich, ich habe versagt, wir haben versagt, denn mein Kind, unsere Kinder machen es so ganz anders als wir. Ich hatte euch eben eingeladen zu unserer nächsten Diskussionsrunde Gemeinde im Gespräch zum Thema Sexualethik. Da reden wir miteinander, jung und alt. Und das Protokoll unserer ersten Runde aus dem April könnt ihr alle nachlesen. Ihr seid darüber informiert worden. Ihr findet das in unserer Gemeinde-Cloud. Und natürlich ging es bei dieser Diskussion auch um Werte, um Meinungen und Erfahrungen. Und natürlich ging es auch um Vorbilder. Und irgendwie schien alles klar zu sein mit den Vorbildern. Sind die Eltern, gute Vorbilder? Den Beitrag in diesem Gespräch eines jungen Gemeindeglieds fand ich ganz besonders bemerkenswert und wichtig zu bedenken. Und deswegen habe ich das Protokoll des Gesprächs nochmal mitgebracht und lese vor. Dieser junge Mann sagte, ich habe jung geheiratet. Im Crossover, das ist unsere Jugendgruppe, für die, die das nicht wissen, im Crossover sind einige verlobt. Ihre Beziehungen prüfen die Leute sehr ernsthaft. Was wird vorgelebt? Vorbilder sind vorhanden. Kein Sex vor der Ehe war uns wichtig. Den Eltern war es nicht wichtig. Daher das Vorbild nicht überbewerten. Nicht alles, was Eltern wichtig ist, ist den Jugendlichen auch wichtig. Sie bilden sich ihre eigene Meinung und haben eigene Werte. Ich, fuhr dieser junge Mann fort, habe eine christliche Schule besucht. Die Hälfte der Elternehen waren geschieden. Die Wirkung des Christlichen in der Ehe wird überbewertet. Wie machen wir das jetzt also mit dem Vorbild und dem Mitarbeiter an der Freude des Glaubens? Paulus möchte in Korinth ein Mitarbeiter der Freude sein. Ein Mitarbeiter ist kein Befehlshaber. Ein Mitarbeiter bewegt sich mit dem anderen auf Augenhöhe. Und Augenhöhe bedeutet, der andere hat das Recht und er hat sogar die Aufgabe, zum eigenen Urteil zu kommen und zu finden. Deshalb denke ich, die Eltern des jungen Mannes, von dem ich eben zitierte, haben einen guten Job gemacht. Ihr Sohn fand nämlich zum eigenen Urteil, für das er begründet und eigenständig eintritt. Wer Vorbild sein möchte, darf nicht manipulieren. Wenn das Neue Testament von Vorbildern im Glauben spricht, ist dieser Zusammenhang unübersehbar deutlich. Beispielsweise 1. Petrus 5, Vers 3. Da heißt es, Älteste sollen sich nicht als Herren der Gemeinde aufführen, sondern Vorbilder der Herde sein. Also, ihre Aufgabe ist nicht zu sagen, was andere zu tun und zu lassen und zu denken haben, sondern sie sollen anleiten zu einem Glauben, der Christus in der Mitte hat. Und sie sollen anleiten, dass Menschen eigenverantwortlich diesem Christus nachfolgen und nicht dem Selbstbild. Manchmal bin ich darüber erstaunt, wie wenig wir untereinander darauf vertrauen, dass Jesus nicht nur zu uns, Eltern, Erwachsenen, wem auch immer spricht, sondern ebenso zu unserem Bruder und Schwester und auch zu den jungen Menschen. Weshalb vertrauen wir so wenig darauf, wenn wir andererseits sehr stark betonen, dass der Geist Gottes in jedem wiedergeborenen Menschen lebt? Und tatsächlich, er lebt in ihnen und er spricht zu ihnen. Paulus' Verhältnis gegenüber den Korinthern definiert er im Vers 24 so: Ich betrachte mich nicht als Richter eures Glaubens. Meine Aufgabe ist es doch, zu eurer Freude beizutragen. Im Glauben steht ihr ja fest. Im Glauben steht ihr ja fest. Lieber Paulus, wollen wir sofort sagen, meinst du das im Ernst, was du da sagst? Im Glauben steht ihr ja fest. Stellt euch vor, das schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth. In dieser Gemeinde gab es alles, was es gibt. Da gab es Streit, da gab es Zank, da gab es Ehebruch, da gab es Hurerei. Im Glauben steht ihr ja fest. Wie kann Paulus so etwas so mutig sagen? Er sagt es, weil der Grund des Glaubens, die Basis, das tragende Fundament der Gemeinde und eines jeden Einzelnen keine individuelle Qualität ist, sondern eine durch Christus verbürgte. Und Vorbild ist nicht, wer seine eigenen Vorzüge rühmt und meint, sie anderen vorauszuhaben. Vorbilder sind Mitarbeiter an der Freude, die der Glaube schenkt. Also, ich will nicht etwas von euch, ich will etwas für euch. Ich möchte euch fördern, damit ihr die volle Freude, die der Glaube schenkt, erlebt. Ich möchte euch fördern und deswegen bin ich nicht zum Richter deines Glaubens bestellt. Und noch ein letztes Mal die Gallup-Umfrage. Der Grund des Glaubens. Gallup, in dieser Untersuchung wurde festgestellt, dass die allermeisten Mitarbeiter am Arbeitsplatz Dienst nach Vorschrift machen. Und dass sie wenig Veränderungsbereitschaft zeigen und dass sie schweigen zu Fehlentwicklungen. Und von diesen Fehlentwicklungen, ich hatte es angedeutet, gab es in der Gemeinde um Korinth wirklich genug. Aber Paulus nimmt sich nun im Streit mit den Korinthern, das können wir nachlesen im ersten Korintherbrief, auch im zweiten am Ende. Paulus nimmt sich nun im Streit mit den Korinthern auf das gemeinsame Fundament zurück. 1,21, Gott hat uns zusammen mit euch auf diesen festen Grund gestellt. Uns Mitarbeiter, die er namentlich erwähnt, und euch hat er auf einen festen Grund gestellt. Und darauf sprechen wir unser Amen zur Ehre Gottes. Nicht zur Eigenehre, sondern zur Ehre Gottes sprechen wir unser Amen auf diesen einen Grund, der gelegt ist. Christus ist Gottes Ja zu allen seinen Zusagen. Das, ihr Lieben, ist der Grund des Glaubens. Das ganze Ja Gottes bewirkt, so ist Paulus überzeugt, erfüllende Freude. Das reine Ja, das mit Jesus gekommen ist und das Wirklichkeit wurde. Bei dem Apostel Paulus hat diese Nachricht eingeschlagen wie eine Bombe. Er selber hat ja die Christen anfangs verfolgt. Er hat ihn nach dem Leben gestellt. Er hat dazu beigetragen, dass Christen ums Leben gebracht wurden. Und dann hat er eine starke persönliche Erfahrung mit Gott gemacht. Und in dieser Erfahrung begegnet ihm das mächtige Ja Gottes zu ihm, zu einem Menschen, der andere dem Tode überantwortet hat. Und das trifft ihn wie der Einschlag eines Kometen. Und es begeistert ihn, es erfüllt ihn mit Freude. Es verändert sein ganzes Denken. Andere fördern, Mitarbeiter an ihrer Freude sein, das wurde zu seiner Mission. Die neue Mission des Mannes, der bevor ihm Jesus begegnete, alles daran setzte, dessen Jünger und Jüngerin zu verfolgen. Eines Mannes, der davor in seinem jüdischen Glauben tiefst verankert, fest überzeugend davon war, dass er der Richter des Glaubens anderer Menschen war. Und deswegen war er berechtigt, die anderen, die Andersglaubenden, umzubringen. Und jetzt trifft es ihn wie der Komet vom Himmel, der einschlägt. Und das wird seine Mission. Nein, ich will nicht mehr Richter sein, sondern ein Mitarbeiter der Freude. Wirklicher Glaube, ihr Lieben, ist freudebewirkender Glaube. Sind wir daran beteiligt, dass andere Freude am Glauben erfahren, dann ist es für uns selbst das größte Glück. Und deswegen tragen wir zur Freude der anderen bei, verzichten wir auf den Versuch, sie nach unseren Vorstellungen zurechtzubiegen. Freundschaft, die Freundschaft sucht, um den Freund verändern zu können, das ist so wenig Freundschaft wie Liebe, die den Partner oder die Kinder nur dann liebt, wenn sie sich den eigenen Wünschen und Erwartungen fügen. Ein wirkliches Ja ist von Respekt gezeichnet. Das hat nichts mit Herrschaftswillen gemein. Wer herrschen will, hat Angst um sich selbst. Darum ist Jesus wirklich für uns. Darum geht es ihm in unserem Leben niemals um Herrschaft. Er ist der Herr. Er hat das letzte Wort. Aber er ist kein Manipulator. Und kein Despot. Jesu Auftrag war darin erfüllt, ein Botschafter der Freude und der Liebe Gottes zu sein. Und das, sagt Paulus, ist das Fundament, auf dem unser ganzer Glaube ruht. Manchmal versuchen wir, anderen Menschen Bedeutung dadurch beizumessen, dass wir ihnen sagen, wie toll, wie klasse sie sind. Das hält meistens 5 bis 10 Minuten. Dann schauen sie sich selber wieder an und geraten in Zweifel. Entscheidend ist, dass wir selber davon überzeugt sind und durch Christus überzeugt werden, dass wir wahrhaft wertvolle, geliebte Menschen sind. Nicht, weil uns das irgendeiner einredet, sondern weil Christus dafür sich verbürgt und sein Leben gegeben hat. Und manchmal scheitern wir selber in dem Versuch, uns selbst absolut zu setzen und stellen fest, das funktioniert auch nicht. Und diese Erkenntnis ist nicht die übelste, wenn wir darüber bescheiden, mit dem alten Wort der Bibel gesprochen, demütig werden. Denn der Grund des Glaubens, das ist, das bleibt Christus, der uns liebt. Und das ist die gute Nachricht, die uns Grund, die uns Basis der Freude ist, eben dieser Herr, der uns führt zu einer Beziehung emotionaler Bindung an ihn. Jesus ist das Vorbild. Und in der emotionalen Bindung an ihn wirst du genau das tun, was dieser junge Mann im Protokoll beschrieben tut. Nämlich prüfen, was will denn Christus von mir? Was will er von uns in unserer Beziehung? Nicht Vorschrift, nicht irgendwelche abstrakten Werte, nicht irgendwelches Machtgehabe überzeugt Menschen. Sondern Werte und Vorbilder zu finden, hat es mit emotionaler Bindung zu tun. Wenn wir die in der Beziehung zu Jesus Christus finden, stehen wir auf festem Grund. Und dazu einander anzuleiten, das, sagt Paulus, ist mein Auftrag. Und vielleicht können wir das heute Morgen unterschreiben, vielleicht auch uns merken. was Paulus sagt: Ich bin nicht zum Richter des Glaubens anderer bestellt. Und wo und wie und was ich zur Glaubensfreude eines anderen Menschen beitragen kann, das will ich tun. Und den Rest überlasse Jesus. Amen. Lass uns noch einmal gemeinsam singen. Und auch dazu finden wir den Text hier vorne angeschlagen. In der näheren Zeit sind Eltern und Kinder unglaublich aufgeregt, denn die kleineren Kinder gehen in die Schule, werden eingeschult und ältere und größere wechseln möglicherweise in einen anderen Arbeitsbereich. Und weil das so eine spannende Aufgabe ist, freuen wir uns besonders auf den Gottesdienst am kommenden Sonntag und dazu hören wir jetzt noch eine Ansage von der Claudia, die Diakonatsleiterin unseres Kinderbereichs.
Ja, nächste Woche wollen wir zusammen mit allen Generationen am Ende des Sommers den Start ins neue Schuljahr feiern. Die Erstklässler, Schulwechsler, auch alle anderen, die für die etwas Neues ansteht, wollen wir ganz besonders in diesem Gottesdienst denken. Und ihr habt auf eurem Gottesdienstzettel so einen ganz kleinen, unauffälligen Satz gelesen. Der Kindergarten Schiffskoje wird uns ein Theaterstück darbringen. Der christliche Kindergarten, der in der Nordstadt unter muslimischen Kindern arbeitet, hat sich eingeladen, mit den Schulanfängern unter der Leitung von Hille Hermann ein Theaterstück hier aufzuspüren. Und ich möchte euch einladen, in den kommenden 7 Tagen dafür zu beten. Die Kinder sind hauptsächlich muslimische Kinder, die hier in die Gemeinde kommen mit ihren Familien. Und es ist einfach etwas Sorge da, Bedenken da, können sie wirklich kommen? Kommen sie wirklich? Oder ist es nur eine Zusage aus Höflichkeit gewesen und es mehren sich vielleicht in den kommenden Tagen dann doch so, ach nee, am Sonntag passt es uns doch nicht. Lass uns gemeinsam in den nächsten Tagen als Gemeinde dafür beten, dass dieses Theaterstück hier wirklich stattfinden kann. Es war Hille und ihrem Team ein großer Wunsch, es hier aufführen zu dürfen. Auch als Dank an die Gemeinde, die beim Jubiläum des Kindergartens Anfang Mai viel getan haben. Wir als Gemeinde unterstützen den Kindergarten, haben hier viele Mitarbeiter da. Und lasst uns wirklich zusammen dafür beten, dass so wie der Gottesdienst jetzt geplant ist, am kommenden Sonntag wirklich stattfinden kann. Wir haben einen großen Gott, ihm ist nichts unmöglich. Auch dass er wirklich alle Schauspieler gesund erhält und gerade den muslimischen Familien es wirklich ermöglicht, mit freiem Herzen hier hinzukommen.
Ganz vielen Dank, Claudia. Bevor wir auf den Segen hören und uns anschließend bitte noch einmal hinsetzen, um auf das Nachspiel zu lauschen und in dieser Zeit vielleicht auch das Gehörte noch mal zu rekapitulieren. Bevor wir das tun, verabschiede ich mich von euch und Ihnen für diesen Sonntag und wünsche euch einen ganz schönen Sonnentag. Vielleicht habt ihr schon festgestellt, der August hat ein ganz anderes Licht. Vor allem in den Abendstunden genießt es. Heute ist wieder die Gelegenheit dazu. Jetzt stehen wir bitte auf und hören auf den Segen unseres Gottes. Der Philipperbrief, von dem wir eben hörten, endet mit folgendem Segen. Gott, dem ich diene, wird euch alles geben, was ihr braucht. So gewiss er euch durch Jesus Christus am Reichtum seiner Herrlichkeit teilhaben lässt. Grüßt alle, die zur Gemeinde gehören, alle, die mit Jesus Christus verbunden sind. Die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Amen.